Und zwar geht es da um die Türkei. Es geht um einen politischen Prozess gegen mehrere, glaube ich, bis an die 20 türkische Anwälte und Anwältinnen. In der Leitung habe ich jetzt hoffentlich Tim.
Hallo?
Ja, du hörst mich. Gut, super. Die Leitung steht also. Letzte Woche fand ein Prozess gegen linke Anwältinnen statt, die teilweise seit September 2017 im Gefängnis sich befanden, im Hungerstreik sich auch teilweise befanden. Du warst Teil einer internationalen Delegation. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie sich die Delegation zusammensetzte, also aus was für Leuten und aus welchen Ländern die so kamen.
Die Delegation setzte sich aus Anwältinnen zum größten Teil der ELDH zusammen, Europäische Anwältinnenvereinigung für Demokratie und internationale Menschenrechte. Darunter waren dann Delegationen aus Belgien, Frankreich, Griechenland, ein Vertreter der Republikanischen Anwältevereins Deutschland war vor Ort, und Anwältinnen aus Italien, genau.
Es waren aber auch Leute da wie du. Du bist ja bekannterweise kein Anwalt.
Entschuldigung, Wolfgang, ich
Ja,
kann dich schlecht verstehen.
okay. Also, es waren aber auch Leute da, die nicht Anwälte waren. Also zum Beispiel deine Wenigkeit. Ne? Es waren also auch andere Leute dabei.
Genau, ja, es waren Leute wie ich dort, Aktivistinnen und Aktivisten. Und halt die Angehörigen der Angeklagten, wie auch die progressive Anwaltsvereinigung der Türkei mit den Vertretungen aus Ankara, Izmir und Diyarbakir und Istanbul, halt die Angeklagten.
Also es waren also Aktivistinnen dabei, es waren natürlich alle, der Schwerpunkt war natürlich auf Anwältinnen, weil natürlich auch Anwältinnen vor Gericht standen und eben auch zu drakonischen Strafen verurteilt worden sind, also bis zu 18 Jahren. Jetzt erzähl doch mal, also was sind die Anwälte sind ja politisch engagiert, teilweise im Rechtsanwalt des Büro des Volkes, und sag doch mal, welche Leute sie so verteidigen.
Also zur Geschichte von den Anwältinnen und Anwälten des Volksrechtsbüros. Sie haben halt Revolutionärinnen, die aufgrund ihres Kampfes gegen Imperialismus und Faschismus inhaftiert wurden, verteidigt. Sie verteidigten Studentinnen, die wegen ihrer Forderung nach einer kostenlosen wissenschaftlichen und demokratischen Universität verhaftet wurden. Sie verteidigten die Mitglieder vom TAIAT, vom Freiheitskomitee, das ist der Verein der Angehörigen von Inhaftierten und Künstlerinnen der Bevölkerung. Sie sind die Anwälte halt der linken revolutionären Musikgruppe Gruppiorum, die Millionen Publikum erreichen. Sie sind die Vertretung von Angehörigen, die im Kampf gegen die staatlich unterstützten und beschützten Drogenbarone ermordet wurden, wie zum Beispiel Hassan Ferit Gedik. Sie verteidigten die Bevölkerung der Armenviertel, die im Rahmen von extremen Gentrifizierungsmaßnahmen ihres Lebensraumes beraubt wurden und werden. Und sie setzen sich anhand des Falls von Güler Zehre für die Verbesserung der Bedingungen schwer erkrankter Gefangener in der Türkei ein. Sie haben sich für die Rechte der Zeitarbeiterinnen in dem Land eingesetzt. Sie sind Nebenkläger der Familien, der Angehörigen von Menschen, die von staatlicher Seite, also Polizei, Gendarmerie, ermordet wurden, wie zum Beispiel Dilek Dogan, welche mit 25 Jahren ihres Lebens beraubt wurde von der Staatsmacht, oder Berkin Elvan, der mit 15 Jahren seines Lebens beraubt wurde. Sie sind der Verteidigung der Angehörigen der in Soma und Ermenek zugeschütteten Bergarbeiter, wo Grund für die Verschüttung die Vernachlässigung der Aufsichtspflicht des Staates war und die betreibende Bergbaufirma sämtliche Sicherheitsvorschriften halt systematisch unterlaufen hatte, um Kosten zu sparen. Dabei handelte es sich zum größten Teil um Zeitleiharbeiter von halt AKP-nahen Firmen, also regimenahen Firmen. Auch die Bergbaufirma ist eng mit der AKP verbunden gewesen. Genau, sie verteidigten auch den Widerstand von Menschen, die in ihrem öffentlichen Dienst nach den Notstandsgesetzen vom Dienst suspendiert wurden. So auch die oppositionellen Beamten Nuri Gülmen und Semi Özça, wegen denen auch dann das Verfahren gegen sie wegen Terrorismus eingeleitet wurde.
Ich denke, dass das reicht erstmal. Es sind, glaube ich, anschaulich, sie sind sozusagen immer auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten. Ne? Also sind ganz klar, sie verteidigen nicht die großen Bosse, sondern sie verteidigen eben die Ärmsten der Ärmsten, die ausgebeutet sind und die gegen dieses Unrechtsregime, dieses faschistische Regime in der Türkei kämpfen. Jetzt hat der Prozess dauerte, glaube ich, nur einen Tag. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, also
wie bitte?
Der Prozess dauerte, glaube ich, nur einen Tag und dann kam, glaube ich, schon die Verurteilung.
Es waren tatsächlich 3 Prozesstage.
Mhm, erzähl mal, ja.
Und am dritten war dann halt die Urteilsverkündung. Also vielleicht kurz zu dem Konstrukt würde ich was sagen, was dann halt zur Verurteilung unserer Freundinnen, Genossinnen geführt hat. Die angeblichen Beweise, welche schlussendlich zur Verurteilung unserer Genossinnen geführt haben, waren angebliche digitale Dokumente, welche nie von der Verteidigung unserer Freundinnen gesichtet werden konnten während des Verfahrens, und vor allem die Aussagen von 7 Zeugen, von denen 2 namentlich bekannt sind, die des Zeugen Jaehoon Bae und des Berk Erçan. Vor allem die Aussagen des mutmaßlichen V-Mannes Berk Erçan führten zur Verurteilung unserer Freundinnen und Freunde. Also quasi, der hat sowas, Zitat, gesagt wie, dass er vorbereitete Molotow-Cocktails aus dem Anwaltsbüro für eine Demo rausgeholt hat. Also solche Anschuldigungen waren das, aber diese Anschuldigungen wurden auch nie öffentlich vor Prozess erhoben, sondern immer hinter verschlossener Tür. Und aufgrund der Tatsache hin, dass eben alleine aufgrund der Aussagen dieses einen, also Berk Erçan, dieses einen sogenannten Zeugens, 100 Menschen inhaftiert wurden und etwa 150 Strafverfahren wegen Terrorismus oder Terrorismusunterstützung eingeleitet wurden, ist halt davon auszugehen, dass er dubios ist, dass dieser Mensch ein mutmaßlicher V-Mann ist. Mhm. Genau, weil er konnte sich halt bei allen 150 vermeintlichen Terroristen Namen merken, Beziehungen zur DHKPC, als auch jede individuelle tätige Straftat, was ja.
Vielleicht, wenn ich dich da kurz nochmal ergänze, also dem wurde sozusagen vorgeworfen, sie seien sozusagen ausführendes Organ einer politisch-militärischen Organisation. Wie gesagt, und diese Kronzeugen, was du jetzt so kurz geschildert hast, das erinnert mich auch an Deutschland, beim RAF-Verfahren war das ähnlich, dass da auch dubiose Kronzeugen, die sind immer schmierig und dubios und hauen die Leute in den Sack, das ist ihr Job. Und die Tätigkeiten der Anwälte, das war früher genauso, früher wurde halt auch gesagt, die Verteidiger der Gefangenen aus der RAF, das sind sozusagen Teil der RAF-Terroristen, so in Anführungsstrichen. Zur Atmosphäre muss man sagen, dass das anders ist als in Deutschland, dass da zum Beispiel keine Trennscheiben sind. Ich glaube, ihr durftet auch eure Handys und auch eure Laptops mit reinnehmen.
Die Anwältinnen durften das und wir gaben die halt dann den Anwältinnen, dass die halt unsere Telefone mit reinnehmen, ja.
Also es ist viel lockerer und der Punkt ist eben, im Gegensatz zu Staatsschutzverfahren, politischen Verfahren in Deutschland, gibt es keine Trennscheibe sozusagen, was zum Beispiel bei 129b ist. Also es äußerlich sieht das aus wie eine Uni-VV, so war es für mich, ich war im September auch da gewesen. Okay, trotzdem und was auch noch auffällig ist, dass der Staatsanwalt und das Gericht in einer Reihe vorne sitzen. In Deutschland ist das ja formell getrennt, also ne, in dem sogenannten Rechtsstaat Deutschland, dass also nur das Gericht und dann links und rechts die Verteidigung bzw. die Staatsanwalt sitzt. Also in der Türkei ist das relativ offen. Okay, und was auch ist, es ist eine sehr kämpferische Atmosphäre, also von den Verteidigern, so war das im September. Und aber natürlich auch von den Angeklagten und auch von dem Publikum, also das ist und auch von den Angehörigen, das ist also ein Das war sehr beeindruckend. Und war das diesmal genauso?
Ja, also die Delegation von Anwältinnen aus, also die internationalen Delegationen hatten als Zeichen ihrer Solidarität die landestypischen Anwältinnenroben an. Das sah dann ganz bunt durchwischt aus. Immer wenn die, also wenn die Gefangenen und unsere Genossinnen, muss man sich vorstellen, aus dem Tunnel geführt worden, das ist halt in Silivri war das Verfahren weitergeführt und dieses Gerichtsgebäude ist halt mit dem Silivri Gefängnis mittels eines Tunnels verbunden. Immer als sie dort hochgeführt wurden, gab es regen Applaus, starken Applaus und es wurden Parolen gerufen, welche da lauteten, auf Deutsch übersetzt, die revolutionären Anwältinnen sind unser Stolz. Genau, also es war eine sehr kämpferische Atmosphäre, die Plätze waren voll, ja.
Und ich glaube, die Anwälte waren teilweise, also die angeklagten Anwälte waren auch teilweise im Hungerstreik, so wie ich das mitbekommen habe. Sie kämpfen gegen Isolation, weil sie sind teilweise in Isolation, sie sind teilweise auch sehr misshandelt worden, also von den Justizbeamten angegriffen worden. Also auf jeden Fall was erinnert mich das auch so an politische Prozesse, die es früher in den 70er und 80er Jahren in Deutschland gab. Also da gab es einfach Parallelen. Trotz
Ja, also dass das ein politischer Prozess ist, das kann man tatsächlich schon daran erkennen. Also was interessant ist, ist der Richter, der neu eingesetzt wurde. Das Verfahren wurde ja sozusagen an ein neues Gericht weitergegeben. Das ist ein 35 Jahre junger prominenter Richter, Akin Gürlek heißt er, und der hat halt auch schon Leute wie den Co-Präsidenten der HDP, Selahattin Demirtas, verurteilt, den Präsidenten der Menschenrechtsstiftung in der Türkei verurteilt, den Nachrichtendirektor der Cumhuriyet-Zeitung. Also es ist auch kein Unbekannter.
Nee, es ist also sozusagen ein scharfer Hund, der sozusagen die Widerstandsbekämpfung an vorderster Front steht. Also es ist natürlich, in solchen politischen Verfahren sind meistens Richter und Staatsanwälte, die sozusagen vom Staat sozusagen nicht geschmiert, aber auf jeden Fall auf Seiten des Staates stehen. Das ist natürlich in Deutschland ebenso. Jetzt sind sie ja teilweise bis zu 18 Jahren verurteilt worden. Kannst du vielleicht sagen, wie das jetzt vielleicht weitergeht? Also ich meine, es gab einmal Solidarität, und zwar, das würde ich auch noch kurz sagen, die Anwälte aus dem Artig-Verfahren, also das Münchner Kommunistenverfahren, die haben heute haben gestern eine Solidaritätserklärung abgegeben auf Deutsch, die kann man auch nachlesen. Trotz all dem, wie geht es mit diesem Prozess weiter? Gibt es das sowas wie Revision oder Berufung, oder hast du da eine Ahnung?
So viel kann ich dazu nicht sagen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ein weiterer Anwalt jetzt im Nachhinein wegen Terrorismus auf jeden Fall gesucht oder auch schon inhaftiert ist. Ein Genosse, was ich schon vergaß zu erwähnen, der halt am dritten Tag des Prozesses, am zweiten Tag des Prozesses, dort wurden die Verteidigerinnen der Angeklagten nicht in den Saal gelassen. Diese stürmten dann halt den Saal und er versuchte zu dem Richter vorzudringen. Der wurde dann halt im Nachhinein in den Medien als Terrorist diffamiert. Mhm. Wie es jetzt rechtlich weitergeht, diesbezüglich kann ich keine Aussagen treffen. Ich weiß, dass das Halk und Hukuk Büro, also das Volk-Rechtsbüro, die progressive Anwaltsvereinigung in der Türkei, die Europäische Anwaltsvereinigung für Demokratie und Menschenrechte, dass die alle samt dieses Urteil nicht anerkennen. Um das vielleicht aus einem Interview mit einer Vertreterin des Volksrechtsbüro, was wir geführt haben, zu sagen, also sie zu zitieren, solange es Klassenjustiz, solange es Faschismus gibt, kann es keine Gerechtigkeit geben.
Ja, ich meine, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, was wir eigentlich auch nur unterstützen können. Also solange es Klassenjustiz geben wird, wird es Ungerechtigkeit geben, und es ist ganz, ganz wichtig, da auf allen Ebenen gegen zu kämpfen. Das ist ganz okay. Trotz all dem, in diesen Interviews hat ja der Interviewte oder die das letzte Wort. Möchtest du noch kurz was ergänzen, beifügen?
Auf jeden Fall. Aufgrund der Tatsache hin, dass sich dieses AKP-Regime unter anderem auf deutsche Panzer stützt, damit seine Macht auch weiter ausbauen will, damit aggressiv agiert im internationalen Gestehen, mit Panzern, die wir hier aus Deutschland dorthin gelassen haben. Daher liegt die Verantwortung auch bei uns Menschen, die wir uns innerhalb der Grenzen dieses Staates bewegen, den Faschismus in der Türkei mit niederzuringen und uns dort bereit aufzustellen, aus gegebenen Anlässen, denn Anlass ist genug gegeben, seien es die Hungerstreiks von den Gefangenen, kurdischen Gefangenen, der Einmarsch in das kurdische Gebiet, die Verurteilung unserer Genossinnen und Genossen des Halkın Hukuk Bürosu und die Liste könnten wir jetzt noch endlos weiterführen.
Das ist richtig, also das heißt natürlich, dass du sprichst damit auf die deutsche Verantwortung aus, denn sie ist, glaube ich, nach den USA das wichtigste Land, was das türkische Regime aufrechterhält, und die Deutschland hat natürlich auch ein Interesse daran, dass Erdogan, dass die AKP weiter den Widerstand niederringt, und also haben dann politisches, militärisches und auch wirtschaftliches Interesse dran.